Wenn man jetzt mal meiner These folgt, dass man mit Geschichten im Sinn von plastischen Sachverhaltsversionen am besten überzeugen kann, dann stellt sich dann die Frage, wie erzählt man eine Geschichte geschickt? Da ist natürlich auch klar, da gibt es Leute, die viel besser erzählen können als andere. Aber überlegen wir uns gleich einmal, oder gerade darum, lasst uns überlegen, was sind so die psychologischen Regeln, um eine gute Geschichte zu erzählen. Also eine Regel ist sicher, dass man Szenen arbeiten sollte und nicht mit Schlagworten. Menschen denken die Bilder, Begriffe wie hektisch, unübersichtlich, das bleibt abstrakt. Also man sollte möglichst konkret bleiben, die kleinstmögliche Einheit benennen. Man muss den Hörer sehen lassen, was passiert. Man muss ein Bild im Kopf entstehen haben beim Hörer. Es muss konkret Anschaulichkeit transportieren. Der Zuhörer muss sich wie in der Situation finden, um die, wo es geht. Denn, ich habe es auch schon ein paar Mal gesagt, Widersprüche integrieren. Viele Anwältinnen und Anwälte neigen dazu, widersprüchliche Infos einfach auszublenden. In meinen Augen ist das fatal. Statt einfach zu sagen, der Zeuge ist ein Lügner, sollte man sich an den konkreten Widersprüchen abarbeiten. Also wenn man sagt, der Zeuge schildert einen Schlag, wenn man jetzt wieder die Bar das Beispiel nimmt von dem letzten Podcast, kann man nicht einfach sagen, der lügt. Sondern kann man diskutieren, warum der das so sieht, vielleicht gesehen hat, aus seinem Blinkwinkel, hat vielleicht so gewirkt, was war seine Perspektive gewesen, was war das Licht gewesen, ist allenfalls sein Sichtfeld verdeckt gewesen. Also man muss quasi die Aussage würdigen, in die eigene Geschichte integrieren und diskutieren, mit Gegenindizien kräften und nicht einfach behaupten, er lügt. Oder einfach stillschweigen. In der Hoffnung, dass das Gericht das nicht sieht oder die Staatsanwaltschaft. Und eine weitere Regel ist, ich habe es auch schon gesagt, Zweifel sichtbar machen. Wenn etwas unsicher ist, sollte man das klar benennen und dann zeigt man, warum gerade das dazu führt, dass das Recht auf deiner Seite ist. Also anstatt zu behaupten, es ist ganz klar so und so gewesen, sondern zu sagen, okay, da wissen wir es nicht sicher. Da haben wir aber einen wichtigen Grundsatz, in dubio pro reo, im Zweifel für die beschuldigte Person. Und das muss zu vernünftigen Zweifeln führen und kann nicht in eine Verurteilung münden. So tut man die Unsicherheit von einer Schwäche zu einer Stärke verkehren. Die drei einfachen Regeln helfen, eine Geschichte menschlich zu überzeugen zu erklären, ohne Beweis zu verfälschen. Das verbindet Psychologie mit Anschaulichkeit, Kohärenz und Ehrlichkeit. Wie kann man jetzt das Gesagte in einen praktischen Plan formulieren? Also Schritt 1, Ziel klar definieren, also den Kern der Rechtsfrage klären. Also worüber hat das Gericht wirklich zu entscheiden? Wieder im Barfall, geht es um einen Fußschlag oder geht es einfach um ein Stürzen im Gedränge? Das ist klar, das ist simpel, das ist der Kern. Dann zweiter Schritt, eine Falltheorie formulieren. Da ist man im Gedränge aneinander gestossen und die Verletzung stammt von einem Sturz und nicht von einem Schlag. Und jetzt ist der Satz ganz streng zu prüfen. Also jetzt auch schon als Verteidiger, sonst muss ich es nämlich gar nicht vorbringen. Deckt er wirklich alle wichtigen Fakten ab und ist es durchdachtet gereiht. Wenn irgendwo ein Vielleicht drin ist oder ein Hoffentlich, auf dem, das ist Sand, auf dem baut man die Strategie nicht. Man kann nur so viel behaupten, wie sich sicher unter Mauer lässt. Dann, dritter Schritt, ein Leitmotiv finden. Also jetzt in unserem Beispiel unglückliche Umstände anstatt den Angriff. Und das trägt die ganze Idee. Also man sollte es auch verstehen ohne lange Erklärung. In einem Schritt 4 macht man dann eine Storymap. Also es geht um Personen, den Schauplatz, Ziellinie und allenfalls einen Wendepunkt. Also man skizziert Geschichte in einem grösseren Zusammenhang. Figuren, wer ist dabei? Der Beschuldigte, das mutmaßliche Opfer, Zeugen, welche Eigenschaften sind relevant? Ist man angetrunken gewesen? Ist aggressive Stimmung gewesen? Ist es um einen Eifersucht gegangen? Dann der Schauplatz, wo spielt sich das? Wie genau hat die enge Bar ausgesehen? Wie sind die Lichtverhältnisse gewesen? Was für Musik ist gelaufen? Dann was ist die Zeitlinie? was passiert in welcher Reihenfolge, was sind die entscheidenden Situationen, was ist die Vorgeschichte, haben sich die Parteien vorher schon gekannt und was ist das Nachspiel, was ist nach der eigentlich behaupteten Tat passiert. Wo sind die entscheidenden Verlauf und gibt es dort allenfalls einen Wendepunkt? Stoßen wir unglücklich aneinander oder reagiert der A mit einem Schlag gegen eine Provokation oder gegen einen Umstand vom B? Das ist dann so die Schlüsselszene, die man detailliert zu diskutieren hat. Und dann gibt es immer offene Fragen, die sind ungeklärt. Dann geht es darum, deine eigene Story zu erzählen, als eben die von der Anklage. Und dafür hilft natürlich auch, wenn man sich in die Gegenseite eindenkt, in die Version der Staatsanwaltschaft. Man muss die Version der Gegenseite gleich gut kennen wie die eigene Version. Man muss die beste Version der Gegenseite nehmen. Und nur wenn man von deren ausgeht und die entzaubert, überzeugt die eigene Geschichte. Also man darf nicht einfach von einer schlechten Version der Gegenseite ausgehen und gegen die eine eigene Geschichte erzählen. Weil dann verliert man. Und dann schaut man die Beweise an. Man schaut, welche Beweismittel muss man bringen. Wo, wenn, wie hat man jetzt diskutieren. Immer im Zusammenhang mit der eigenen Geschichte. Ich würde mal sagen, man fährt an mit den objektiv unbestrittenen Sachen. Ein paar Beispiele, Fotos, wie hat es ausgegeben. Es ist allen klar, niemand kann daran rütteln. Was sagen die Zeugen, wo klar ist, sie sind keiner Partei zuzuordnen? Der unbeteiligte Gäste, die vielleicht auch nur einen Teil davon gesehen haben. Die können kleine Details liefern, eben wie Lautstärke, Stimmung, ohne dass es parteiisch wirkt. Und dann haben wir natürlich die parteiischen Züge, also das Opfer an sich, der Privatkläger, die beschuldigte Person oder dann ihre Partnerinnen und Partner. Dann ihre Aussagen setzen wir dann im Kontext von den schon etablierten Fakten, die unbestritten sind. Und kann die natürlich an dem dann auch messen. Welches Beweismittel belegt welche Szene oder welchen Punkt? Und da darf man natürlich als Verteidiger und Verteidigerin nicht den gleichen Fehler machen, dass man sich Sachen schönredet. Wenn man mit so einem Bild, das ist natürlich rollend und auch ihm wird da immer wieder angepasst, aber wenn du mit so einem Bild eine Verteidigung führst, ist das natürlich auch ein Leitfaden innerhalb von einer Zeugenbefragung. Jeder Einvernahme. Also wenn man dort Fragen stellt, für die eigene Story muss das immer auch einen Zweck haben. Und nicht einfach ins Blaue rausfragen, weil man jetzt so interessiert ist, was der zu sagen hat. Also entweder zielt die Frage auf Setting, wie sie in dieser Bar war, oder auf die Handlung, oder Erfolg davon. Und das bedingt natürlich auch, dass so geht natürlich auch die Staatsanwaltschaft vor. Und dann ist natürlich eben zu schauen, dass die Fragen, und darum ist das Teilnahmerecht auch so wichtig, dass die Fragen nicht geschlossen sind, sondern möglichst offen sind. Weil sonst ist es ein Zurüsten auf eine bereits vorstehende Hypothese und eigentlich müsste eine Strafuntersuchung von einer Nullhypothese ausgehen und darum ist es eben entscheidend, möglichst offen zu fragen, dass man eben die Erzählung nicht auf die eigenen Punkte anlenkt. Und zwangsläufig gibt es dann einmal Antworten, Aussagen, Beweismittel, die zumindest auf den ersten Blick nicht in jede eigene Version hineinpassen, Widersprüche vorliegen. Sagen wir nehmen mal die drei stärksten Argumente der Gegenseite. Und die tun wir nicht einfach unterschlagen, sondern die bauen wir proaktiv ins eigene Plädoyer ein. Man kann dann vielleicht sagen, okay, wir haben das und das Beweismittel. Das scheint auf den ersten Blick klar gegen die eigenen Standpunkte zu sprechen, aber dann das diskutieren. Also sagen wir, wir haben einen Zeugen, der behauptet, er hätte jetzt so ganz klar einen Schlag gesehen in dieser Bar, in meinem Barbeispiel. Allenfalls kann man ja klar sagen, ja, das mag der so erinnern. Das kann ich gar nicht, das wollen wir gar nicht bestreiten. Aber wenn wir mal schauen, genau wie er gestanden ist, er hätte es vielleicht gar nicht können sehen. Er behauptet, es ist so und so geschlagen worden. Und da haben wir noch das, dies und jenes, wo eben neu liegt, dass er das einfach auch Erinnerungen. Es ist auch nicht ein statischer Kasten, der immer gleich ist, sondern auch da bildet man Kohärenz. Auch da versucht man, sich eine stimmige Geschichte zu erzählen. Und darum ist Erinnerung auch immer etwas ganz, ganz Schwieriges, wie wir, glaube ich, alle wissen. Und darum wäre es eben auch wichtig, dass man die Zeugen jeweils zeitnah befragt und nicht zwei Jahre später. Also ganz wichtig ist, dass man eben Gegenargumente thematisiert und integriert. Eben sagen wir jetzt den Zeugen, wo jetzt sagt, ich habe einen Schlag gesehen, eingeschränkt Sichtfeld. Und dann hat man vielleicht auch noch eine Videoaufnahme von dieser Bar-Szene, wo man eben sieht, dass es nicht genau so ist, wie er es eben schildert. Und dann hat man genau eben das Indiz, das eben zeigt, dass er da etwas zusammensetzt und das nicht aktiv selber erinnert. Und letztendlich ist gerade die Arbeit mit diesen Widersprüchen eigentlich das ganz Zentrale. Und im Idealfall kann man dann das eins zu eins ins Urteil übernehmen. Weil es halt überzeugt. Ein ganz wichtiges Punkt in einem Plädoyer ist auch die Sprache, die Gliederung. Das muss klar sein, das muss leicht verständlich sein. Also kurze Sätze, klare Worte, möglichst viele Verben verwenden, konkrete Substantive, blasse Adjektive vermeiden, mit Abschnittsüberschriften arbeiten, den Leser leiten, vielleicht immer wieder aktiv Fragen aufwerfen, den Rhythmus ändern, damit die Leute nicht einschlafen. Dazu gehört natürlich auch, dass man es einigermaßen gut vortragen kann und nicht etwas einfach runterrasselt. Eben wie gesagt, man sollte nicht Unsicherheit kaschieren und nicht unter schwammigen Wörtern Eindeutigkeit heucheln oder eben etwas zu unterschlagen. Also Unklarheiten klar benennen. Und das ist halt harte Arbeit, das rauszuschälen und eben auch sich aktiv mit den Gegenpositionen auseinanderzusetzen und da gute Gegenargumente bringen. Ein Plädoyer ist eigentlich wie ein maßgeschneiderter Anzug. Man kann da nicht einfach irgendeine Folie drüberlegen, nicht einfach irgendwie einen Textbaustein. Und so müssen eben eigentlich auch die Urteile sein. Ich weiss, ich fahre noch langweilen, aber man müsste einfach Textbausteine verbieten. Das entbindet vom selben Denken und trägt überhaupt nichts zur Klärung bei. Zumal es ja immer auch in einem Duktus geschrieben ist, dass höchstens die gescheitsten 5% mit juristischer Ausbildung können verstehen. Und bei allem Eifer für die eigene Story darf nicht passieren, dass man trickst. Ethik ist in meinen Augen nicht einfach ein Beiwerk, sondern nach meinem Verständnis ist es sehr wichtig. Also ich lasse nicht Wesentliches aus, was einfach Geschichte verändert. Und zwar, weil es einfach ich der Meinung bin, dass es meiner Position schadet. Ich bin auch gar kein Freund von persönlichen Angriffen oder emotionalen Ausrastern. Polemik hat nichts zu tun, weder gegen den Zeugen, weder gegen die Staatsanwaltschaft oder Opferbashing finde ich etwas ganz Unnötiges. Man sollte sachlich und respektvoll bleiben. Und selbst dann, wenn die Gegenseite brutal unfair ist. Das ist nicht einfach rein meinem Edelmut geschuldet, ich bin überhaupt nicht edelmütig, sondern das ist doch ein krasser Wirkfaktor. In meinen Augen hat man viel mehr Durchschlagskraft, wenn man eben ethisch und korrekt agiert. Als wenn man da schaumschlägerisch mit wilden Anwürfen und Polemik um sich schlägt. Wenn man im Recht ist, kann man das klar, einfach und freundlich sagen. Übertreibungen vermeiden, Manipulation vermeiden. Fairness und Korrektheit schafft Vertrauen. Und Vertrauen, man ist ja eh der Meinung, die Verteidigung ist nicht das Vertrauen. Die würde alles erzählen, um die beschuldigte Person von der Verurteilung zu retten. Und wir müssen uns das Vertrauen eben mit einer ganz korrekten und ethisch einwandfreien Arbeitsweise verdienen. Das Bild von der Justiz gegenüber der Staatsanwalt ist ja so, kaum hat einer einen Schlüssel zur Staatsanwaltschaft bekommen, geht man ja nur noch vom Besten bei dieser Person aus, vom Edelsten. Und eben der Verteidigung denkt man gerade umgekehrt. Und diesem Bild darf man natürlich nicht noch Nachschub leisten, indem man dem quasi dem Vorurteil auch noch entsprechend dem agiert. Und am Schluss, wenn das eigene Plädoyer steht, ich schaue immer, dass das 3 Wochen vor der Verhandlung ist, weil man muss die Story einem Stresstest unterziehen. Und dazu braucht man auch Abstand. Man muss mehrmals darüber schlafen. Und dann hat man immer wieder neue Ideen und das eigene Hirn schafft ja dann nonstop an dieser Geschichte und schaut, wo sie eben noch nicht dreht, wo allenfalls Änderungen angezeigt sind. Und dreht dann die Geschichte, dreht die eigene Version, selbst wenn man jetzt am kritischsten Züge, wenn jetzt das Gericht davon ausgeht, der kritischsten Züge, dem glauben wir trotzdem. Obwohl man zeigen kann, dem ist alles andere als zuverlässig. Aber sagen wir mal, das Gericht tut dem belastenden Züge viel Glauben schenken. Was ist denn? Drei Geschichten immer noch. Hat es auch dann noch einen Fallschirm drin oder nicht? Und wie muss man Geschichte allenfalls anpassen, dass sie selbst dann noch funktioniert? Als Gericht, wenn man jetzt das hört, sollte man eigentlich merken, dass so ein Plädoyer viel mehr drin hat, als man wahrscheinlich gemeinhin meint, wenn man das selber nicht wirklich schon zahlreiche Verteidigungen vor Gericht geführt hat. Und ich wundere mich einmal, wenn es wieder die Pauschalen, die es jetzt neuerdings im Kanton Zürich machen, wo es einfach über den Kamm geschert sagen, für die Hauptpfanne kommst du 5'000 Stutz über oder was auch immer. Und dass man dann das nicht ein Stück weit scheinbar Gericht gar nicht in der Lage sind, die Qualität der Plädoyer wirklich zu erfassen. Ich hatte einmal einen Fall vor Obergericht. Da hatte ich in erster Instanz eine Verurteilung gehabt, bei Ufe. Und in zweiter Instanz hat es einen Freispruch gegeben. Es hat noch eine Mitbeschuldigte gehabt. Und dann ist einfach pauschal, haben alle Verteidiger das gleiche Honorar bekommen. Hat man sich einfach am niedrigsten, der schlechtesten Arbeit an dem Anwalt orientiert, der am wenigsten Aufwand gemacht hat, und hat alle auf diesen Betrag aber gefetzt. Dann haben die wieder mal am Vorsitzenden angerufen und gesagt, hey, also, dass dann die Reflexionsarbeit auf Seiten Gericht nicht stattfindet, dass man vielleicht merkt, okay, da hat es auch doch bei der Verteidigung gewisse Qualitätsunterschiede. Und jetzt gibt es ja da sogar einen Freispruch. Man übernimmt diverse Sachverhaltselemente, wie sie eben die Verteidigung sieht und eben die Anklage zu wenig fundiert ist. Und dass man dann aber gleich nach oben abkürzt. Also finde ich einmal ein starkes Stück. Und ich würde zumindest erwarten, dass man in so Zusammenhängen auch noch das rechtliche Gehör an der Verteidigung gewährt. Weil offensichtlich sehen das Gericht nicht einfach von sich aus, wie viel Arbeit da wirklich dahinter ist. Ich habe fast 2 Jahre im Bezirksgericht Meilen geschafft und dort haben wir einen Richter gehabt, und das habe ich wirklich grossartig gefunden. Der hat einmal vor der Verhandlung, wenn ich als Gerichtsschreiber oder als Auditor, einmal sind wir da reingekommen, und dann hat er uns einmal gefragt, wenn ihr jetzt Verteidigung wäret, wie würdet ihr plädieren? Was wären eure Hauptargumente? Und wenn man so in eine Verhandlung geht und sich wirklich auch aktiv in die Rolle der Verteidigung eindenkt, weil die Rolle der Staatsanwaltschaft, der ist man als Gericht ja sowieso näher, plus man hat ja da schon die Anklage gelesen und das ganze Beweis, das der Staatsanwalt angetragen hat, das ist ein brutales Priming, oder? Und dass man dann zumindest als kleines Gegengewicht sich aktiv in die Verteidigung eindenkt und sich überlegt, wie würde man das verteidigen? Und dann sitzt man auch ganz anders in dieser Gerichtsverhandlung, wenn dann die Verteidigung wirklich zu plädieren kommt. Weil dann misst man das am eigenen Können, an der eigenen Sichtweise, am eigenen Erkennen von den Schwachpunkten, von der Version von der Staatsanwaltschaft. Und dann findet man sicher auch ein besseres Urteil, wenn man sich nämlich in beide Rollen eindenkt. Also, als Verteidiger sagt mir das, wenn ich mich aufs Plädoyer vorbereite, auf die Hauptverhandlung, treibt meine Version auch noch, wenn jetzt Gericht einen kritischsten Beweismittel Glaubwürdigkeit zumisst. Habe ich die stärksten gegnerischen Beweise integriert und auch beantwortet? Habe ich eine zufriedenstellende Erklärung? Falls nicht, muss ich alles auf den Kopf werfen. Und bleibt bei allen Erklärungen, bei den langen Ausführungen, bleibt mein Leitmotiv verständlich? Versteht man, worum es mir geht? Und tut das Leitmotiv sich an Akten und Fakten orientieren? Und wenn man diese Fragen mit Ja beantwortet hat, dann hat man grosse Chancen, das gewünschte Ergebnis zu erreichen. Und das eigene Plädoyer ist dann nicht einfach ein Widerstand oder dass man auch noch etwas gesagt hat. Es ist nicht auf Sand gebaut, es ist nicht einfach eine Seifenblase, sondern es hat Substanz.
Das war ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen und dich inspiriert, deinen eigenen Weg zu gehen. Für mehr Podcasts schau doch auf meiner Homepage www.duribonin.ch. Dort findet sich eine Vielzahl von weiteren spannenden Episoden. Ich freue mich auch, wenn du den Podcast bewertest, und ich freue mich, wenn du weiter dabei bleibst. Denn auf dem Weg als Anwältin ist ein gemeinsamer Weg. Dazu gehören verschiedene Ansätze, Erfahrungen und Perspektiven. Also, danke fürs Einschalten und bis bald.